Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das ist genau das, wo das Spannende ist in der Kombination aus den beiden Theorien. Dass du im Endeffekt, wenn du wirklich Veränderung willst für deine Firma, dann musst du damit anfangen. Und dann sind wir halt ganz schnell wieder beim Thema individuelle Resilienz und auch Organisationsresilienz.
Der Weg muss sein, dass Menschen persönliche Grenzen haben dürfen, und diese Grenzen werden nicht von anderen verschoben, sondern andere respektieren und achten die bitte. Und es ist irgendwie nicht der Sinn und Zweck, abzustumpfen in der Arbeitswelt.
Du hast gerade ein Problem damit, deine Mitarbeiter sind nicht zufrieden oder sind nicht motiviert. Wir sagen, okay, ja klar, könntest du jetzt erstmal einfach nur eine Umfrage machen oder könntest ein paar Benefits einführen. Aber die Frage ist, was kann alles hinten dran stehen und was bist du auch bereit, alles anzugehen und wo dich auch angreifbar verletzlich zu machen?
Du kannst auch mit dem Obstkorb und mit dem Kicker anfangen. Das Entscheidende ist nur, überleg mal, was daraus werden kann. Wenn du als Geschäftsführer sagst, wir stellen jetzt einen Kicker ins Unternehmen. Okay, wann sollen die denn da dran spielen? Während der Arbeitszeit? Müssen die sich dann ausstechen? Oder müssen die das nur nach Feierabend machen?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was hat New Work mit Resilienz zu tun und wer ist die New Work Society? Dazu darf ich drei sehr spannende Gäste begrüßen. Lea Zerbst, Kim Körber und Carsten Hofrichter, die Gründerinnen der New Work Society.
Tag!
Hallo!
Kim ist Unternehmer, New Work-Vordenker und bringt über 10 Jahre Erfahrung in Geschäftsführung, Organisationsentwicklung und Beratung mit. Carsten ist People and Culture-Enthusiast und New Work-Facilitator, der moderne Arbeitswelten menschenzentriert gestaltet. Lea ist New Work-Coach und Markenstrategin, die Menschen und Organisationen dabei begleitet, gesund und resilient zu wirken. Gemeinsam haben sie die New Work Society aufgebaut, die Community, die Barcamps, Hackathons und Austauschformate schafft, um New Work wirklich erlebbar zu machen. In ihrem Beitrag für mein Buch New Work und Resilienz erzählen sie, wie aus einem Barcamp-Experiment eine Bewegung wurde und warum echte Resilienz weit über Tools hinausgeht. Genau darüber sprechen wir heute. Ich wollte die drei, nachdem ich sie kennengelernt habe, auf diesem Barcamp unbedingt für mein Buchprojekt gewinnen, denn ich habe bisher noch keinen getroffen, der so leidenschaftlich und energisch für das Thema New Work steht, wie diese drei. Von daher herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
So, ihr drei, ich habe euch mal ganz kurz und schnittig, ich hoffe halbwegs richtig, auch wenn falsch und schlecht ausgesprochen, begrüßt. Aber werdet ihr so lieb und werdet euch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid.
Ja, ich starte gerne. Hallo, ich bin Lea. Wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Das ist ja schon gleich ein ganz tiefer Einstieg. Also ich bin mal gestartet in einer Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Damit fange ich immer ganz gern an, weil ich so ganz, ganz klassisch angefangen habe mit 18, weit weg von Studium und neuen Arbeitswelten in einem sehr klassischen Unternehmen und habe mich da mal so gar nicht wohlgefühlt. Und das war aber so der Grundstein für heute, für das, wofür ich mich heute einsetze. Also ich habe in einem sehr konservativen Betrieb 5 Jahre gearbeitet, in einem Thema, was mir so gar nicht lag, habe dann 5 Jahre Startup-Erfahrung sammeln dürfen, sehr digital, sehr schnell, sehr agil. Ich nenne das immer gerne so ein bisschen vom Bore-out zum fast Burnout. Also da war alles sehr, sehr schnelllebig, alles krass, bis hin jetzt zu 3 Jahre Selbstständigkeit. Natürlich mit Kim und Carsten auch seit dem letzten Jahr beruflich verbandelt, aber auch als Freelancerin tätig. Und da bin ich jetzt dabei, mehr zu mir selbst zu finden und das zu machen, was ich wirklich, wirklich will. Dafür steht für mich New Work auch. Und dafür durfte ich schon ganz viel in der Arbeitswelt erleben. Und das hat mich so geformt, dass ich heute sehr genau weiß, was ich nicht mehr möchte im Arbeitskontext. Ich glaube, das ist sehr wichtig, um Entscheidungen treffen zu können, auch zu sagen, okay, das möchte ich nicht mehr. Da sind Grenzen für mich, da gehe ich nicht mehr drüber. Aber eben auch zu wissen, wo sind meine Talente, Stärken, wo bin ich Feuer und Flamme, wo brenne ich, und da dann meine Energie reinzusetzen. So, und das hat mich, also dieser Arbeitsweg hat mich sehr geprägt und zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ich gebe erstmal weiter an Carsten.
Danke dir, Lea. Ich bin der Carsten, ich bin 36 und habe einen 4-jährigen Sohn. Warum sage ich das? Weil er, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie am Ende des Tages für mich auch irgendwie die Gründung irgendwie einfach der sinnvolle nächste Schritt war mit Lea und Kim. Weil ich mich am Ende von meiner Ausbildung zum New Work Facilitator gefragt habe, okay, was mache ich jetzt eigentlich damit? Dass ich mich damit beschäftigt habe, mal im Groben, wie eigentlich eine neue Arbeitswelt aussehen könnte und wie man das Ganze moderiert und erschafft. Und dann habe ich gesagt, okay, am Ende des Tages möchte ich es dafür nutzen, die Arbeitswelt für meinen Sohn schöner zu machen und besser zu machen. Und vielleicht habe ich sogar das Glück, es parallel auch noch für mich selber zu machen. Und für viele andere, die jetzt auch noch, ich sag mal, in meiner Alterskategorie mit unterwegs sind. Ja, da habe ich mit Lea und Kim dann zwei gefunden, die sehr ähnlich ticken und gesagt haben, wir müssen dafür Leute miteinander verbinden, weil es gibt viele Personen, die es auch machen möchten in allen möglichen Alterskohorten. Und da bringe ich mich jetzt einfach ein mit meiner Perspektive aus personaler Sicht, weil ich jetzt seit 13 Jahren Personaler bin, ganz lange, 12 davon oder 11,5 in Großkonzernen, wo ich mich viel mit Personalstrategie beschäftigt habe, und jetzt seit einem Jahr allein verantwortlich in einem Startup als Personaler. Und diese Perspektive, dieses Unternehmerische aus Startup und Großkonzern bringe ich halt viel auch in unsere Diskussion mit rein. Und das ist ein bisschen was zu mir. Und jetzt gebe ich an den Dritten im Bunde weiter, an Kim.
Schangedön. Mein Name ist Programm, habe ich mir überlegt. Kim, Kompetenzzentrum intrinsische Motivation. habe ich das nicht mal irgendwann mir überlegt gehabt. Ich bin, wo komme ich her und warum bin ich bei New Work gelandet? Eigentlich bin ich gar nicht bei New Work gelandet, sondern New Work erklärt nur am besten, wofür ich stehe. Ich habe irgendwann mal BWL angefangen zu studieren, habe das erfolgreich abgebrochen, habe Unternehmen gegründet, da war alles dabei von zumachen, verkaufen, gibt's immer noch, so nach dem Motto. Bin aber irgendwie immer nicht, also ich habe auch wirklich mal versucht, in die Anstellung zu gehen. Das hat nicht so gut für mich funktioniert. Ein paar Mal nicht gut für mich funktioniert. Also ich habe das dann irgendwann immer gelassen. Habe beraten als Freelancer in verbunden mit anderen Selbstständigen und bin da irgendwie nie so auf den grünen Zweig gekommen und habe mich immer gefragt, was soll das denn? Wieso denn nicht? Was ist denn da nur? Und dann irgendwann hat mir jemand mal Bergmann und New Work zu lesen gegeben, als ich dann tatsächlich an einem Punkt war und gedacht habe, boah ey, ich glaube, du bist echt verrückt, Dude. Du bist echt ein bisschen ballaballa. Und dann habe ich den Bergmann gelesen und dachte, nee, das sind wir jetzt mindestens schon zu zweit. Weil da im Endeffekt viel von dem drin stand, wie ich über Arbeit gedacht und gefühlt habe, nämlich, dass sie uns Energie geben sollte und nicht nehmen sollte. Und ich bisher noch nie diese Umfelder gefunden hatte und auch selber noch nicht kreieren konnte. Und von daher ist die ganze Reise bei mir im Endeffekt bei der intrinsischen Motivation gelandet, weil New Work für mich im Endeffekt eine globale Utopie ist, die genau das zum Kern hat. Wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie wollen und nicht müssen? Und das Thema Resilienz spielt eine ganz, ganz große Rolle für mich, weil du kannst niemanden ändern außer dir selbst. Das heißt, wenn du irgendwas in deinem Leben oder in einem Unternehmen verändern willst, dann fängt das immer beim Individuum an. Und die Resilienz ist das, ich will nicht sagen die Geheimzutat, aber der menschliche Schutzschild, Energietanker, wie auch immer man das, aus welchem Vorzeichen man sehen will, in Veränderungsprozessen, weil ohne keine Chance. Und von daher war das, als du gesagt hattest, hey, habt ihr Bock dabei zu sein, ein absoluter No-Brainer, und vielen lieben Dank, dass du das gemacht hast, und war ein Träumchen.
Ja, vielen Dank für eure Vorstellung und dass man auch so ein bisschen die Hintergründe versteht, wie eigentlich die New Work Society zusammengekommen ist. Aber vielleicht nochmal, wer oder was ist die New Work Society überhaupt?
Das ist eine sehr gute Frage. Also vielleicht mein Schlüsselmoment in den letzten Wochen, glaube ich, war es. Wir haben New Work Community gegoogelt und wir waren auf Platz 1. ohne dass wir jemals was dafür getan haben, gefühlt. Also A, Lea, hast eine mega geile Webseite gebaut, scheint SEO-technisch der absolute Übershit zu sein. Wenn jemand SEO braucht, dann bitte an Lea wenden und geile Websites. Aber ich glaube, für mich subsumiert sich das darunter. Wir wollen eben genau eine Community bzw. ein New Work Tribe aufbauen, wo Menschen sich einfach treffen und genau das miteinander besprechen dürfen, was das heißt, wie man das hinbekommt und wie man das für alle Menschen irgendwie in die Umsetzung bringen kann. So zumindest wäre meine Definition jetzt gerade.
Mhm. Carsten?
Vielleicht kann ich ja gerade noch ergänzen. Wir haben halt am Anfang viel darüber diskutiert, wie man das Thema New Work einfach nochmal ganzheitlicher diskutieren kann. Und da sind wir halt sehr schnell darauf gekommen, dass New Work als Lösung, als Ansatz sehr viel über Tools und einzelne Methoden geteilt wurde und so auch sehr, sehr viel bei einzelnen Personen oder in einzelnen Organisationen diskutiert wird, aber selten in seiner Ganzheitlichkeit, aber genauso gut auch nicht in der Gesellschaft ganzheitlich. Das heißt gar nicht verschiedene Perspektiven von Personen, die studieren, die in der Behörde arbeiten, die im Großunternehmen arbeiten, die selbstständig sind. Und da haben wir gesagt, wir möchten Menschen zusammenbringen, die sich für das Thema zukunftsorientiertes Arbeiten und menschenzentriertes Arbeiten interessieren und dann einfach ganzheitlicher diskutieren, weil wir einfach diese Perspektiven am Ende des Tages schätzen und gesagt haben, dadurch wird Mehrwert entstehen, wenn wir diese Perspektiven miteinander verbinden.
Okay, dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu. Für mich ist halt das Thema auch New Work ist tot, langlebe New Work. Also wir haben das Gefühl, die letzten Jahre wurde der Begriff New Work ziemlich totgeritten. Das hört man jetzt auch immer wieder in Diskussionen, dass viele UnternehmensberaterInnen sich da schon von abwenden und sich neue Floskeln ausdenken, wie man die neue Arbeitswelt denn beschreiben kann. Und wir sind da absolute Enthusiasten, insbesondere was das Thema New Work nach Fridtjof Bergmann angeht. Wer dazu mehr wissen möchte, kann natürlich dann gerne mal im Buch nachlesen. Da haben wir, glaube ich, dann einmal genauer dargestellt, was das dann bedeutet und was Fridtjof Bergmann sich dabei gedacht hat. Und dass New Work eben nicht nur Homeoffice und jeder macht, was er will, aber keiner, was er soll ist, sondern eine Utopie dahinter steckt. Und dafür stehen wir auch, also die Fahne hochzuhalten weiterhin und eine Community, um uns zu scharen von Menschen, die weiter diskutieren wollen über dieses Thema und nicht müde sind zu wiederholen, wir sind noch nicht am Ende. New Work fängt eigentlich gerade erst an.
Ihr habt ja mit einem Barcamp begonnen. Was war die Initialzündung dafür?
Ich glaube, unsere allererste Idee war, wir wollten nicht direkt mit einer digitalen Lösung starten, weil davon gab es sehr, sehr viele und dieser menschliche Austausch, dieser sehr nahbare, aber auch verletzliche Austausch war für uns klar, das kann nur in einem persönlichen Setting am Ende des Tages funktionieren. Dann haben wir uns überlegt, okay, aber ein Barcamp alleine gibt sehr, sehr viele. Es gab auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele New Work Barcamps, die, soll jetzt nicht falsch klingen, die haben waren tolle Formate, die haben inspiriert, aber man ist meistens rausgegangen und zwei Tage später wusste man jetzt nicht wirklich, okay, und was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Man hat die Hälfte vergessen, man ist nicht in die Umsetzung gekommen. Und deswegen sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Barcampathon zu machen. Das heißt, wir haben ein Barcamp mit einem Hackathon verbunden, so als Grundidee, dass wir gesagt haben, auf der einen Seite möchten wir inspirieren, wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Gedanken zu teilen, ihre Ideen zu teilen. Und den zweiten Tag nutzen wir, um genau an diesen Ideen zu arbeiten, die zu priorisieren und am Ende des Tages Teams zu bilden, Gruppen zu bilden, die Themen vorantreiben, die am Ende des Tages darauf einzahlen, was uns alle miteinander verbindet. Genau.
Wie wurde dann aus dem Experiment Barcampon eine Bewegung?
Die Fragen werden immer besser. Wenn du mir definierst, was eine Bewegung ist, dann sage ich dir, wie wir dazu gekommen sind. Oder ob wir vielleicht auch schon eine sind. Ich glaube, was wir sind, ist erstmal ein Experiment. Mhm. Und zum Thema Resilienz, wir haben halt für uns drei, wie wir jetzt über letzte Zeit gemerkt haben, seitdem wir gestartet sind, eine unglaublich gute Beziehung, weil wir einfach aushalten, wenn Dinge funktionieren und auch nicht funktionieren. Deswegen ist für uns glaube ich, also ich, da spreche ich jetzt erstmal nur für mich, ihr könnt dann gerne Daumen hoch, Daumen runter oder den Call verlassen, je nachdem, wie ihr das seht, ist es für mich immer noch ein ongoing Experiment, aber mit einem klaren, mit einer klaren Vision, nämlich, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht, weil alle kapiert haben, wie menschlich Arbeiten funktioniert. So, das heißt, wir sind in einer gewissen Art und Weise inspirierend, informierend, edukierend, aber auch unterhaltend unterwegs und werden uns immer wieder neue Formate und immer wieder neue Wege überlegen, wie wir das weitertreiben können. Die Barcampathons waren der erste Schritt, auch so ein bisschen, glaube ich, für uns selber herauszufinden, welches Schwänderl wir denn gerne hätten. So, also im Sinne von, was soll es denn eigentlich werden? Und lass doch mal horchen, was die anderen auch wollen und lass doch gleich in die Umsetzung gehen, deswegen auch der Hackathon. Gleichzeitig sind da eigentlich noch mehr Themen rausgepurzelt. Und wenn wir über Bewegung sprechen, glaube ich, dann, weil wir uns immer weiter bewegen und immer wieder auch Menschen mitnehmen. Und gerade eben, wir kommen gerade aus einem Call mit einer Masterandin, die sich mit uns kurz geschlossen hat über die New Work Society, weil sie gerne ihre Masterarbeit über das Thema New Work schreiben wollte. Und dann haben wir jetzt eine Dreiviertelstunde mit der geredet, jeder individuell aus seiner Erfahrung. Und sie geht raus und sagt, oh mein Gott, ich muss alles nochmal überdenken. Also mein Gehirn platzt gleich. Weil wir das Thema halt einfach geil finden und eben genau solche Menschen auch um uns immer weiter scharen, die sagen, ja, das ergibt schon irgendwie alles Sinn. Lass mal überlegen, wie man das weitermacht. So, das wäre mein Input dazu.
Was glaubt ihr, sind so die Kerngedanken? Das heißt, ihr habt euch in eurem Beitrag auf Friedrich Bergmann bezogen. Ich habe so ein bisschen den Stand der Forschung so ein bisschen gemacht, was Carsten Schermoli mit New Work Barometer und sowas gemacht hat. Und da führe ich ja oder nehme ich auch den Begriff, das ist ein Containerbegriff. Das heißt, es wird einfach mal alles reingemüllt, sage ich mal ein bisschen böse. Ne? Werfen wir alles rein, machen einen schicken Aufkleber drauf, wenn New Work draufsteht, ist es cool. Und jetzt ist der Kickertisch New Work, jetzt ist die Obstschale New Work und you name it, dürfst halt alles rein. Welche Rolle spielt Friedrich Bergmann in eurem Verständnis von New Work? Lea hat ja schon angefangen so ein bisschen mit dem wichtigen Satz, Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Wenn man da jetzt aber tiefer reingeht, was sollte man dann eurer Meinung nach von den Fundamenten von New Work kennen und wissen?
Kim, diese Frage musst du bitte beantworten.
Ich halte mich zurück, aber ja. Ich glaube, dass sagen wir es so, Bergmann hat sich keinen Gefallen damit getan, wie er das Buch geschrieben hat, weil es halt echt schwer zu lesen ist. So. Aber wenn das jetzt als Comic verfügbar wäre und man es auf 4 große Kapitel runterbrechen müsste, würde ich sie, glaube ich, folgendermaßen einteilen. Das letzte Kapitel ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Also so diesen Erkenntnisstand zu sagen, so hey, ich weiß, was mich motiviert, ich weiß, worauf ich Bock habe, was mir Spaß macht, was mir Energie gibt und auf der anderen Seite weiß ich es auch nicht. Das ist eine große Komponente, aber das ist das Ergebnis. Womit Bergmann anfängt, ist die Armut der Begierde. Also das heißt, die größte Herausforderung, die wir als Individuen, als Gruppen, so klein und groß sie auch sein mögen, haben, ist, dass wir gar nicht so genau wissen, was wir denn geil finden und wie sich das in der Zukunft so anfühlen soll. Das heißt, diesen erstrebenswerten Zielzustand. Das ist im Endeffekt das, was Bergmann als die größte Herausforderung definiert. Gleichzeitig bietet er aber dann in Kapitel 2 oder in seiner zweiten Stufe quasi den ersten Ansatz für eine Beantwortung, nämlich wenn wir nicht wissen, was es ist, dann lass uns doch mal überlegen, wie denn so ein Luxus-Selbstversorgungssystem aussehe. Das heißt, wir alle versorgen uns so lokal wie möglich, so luxuriös wie möglich, aber eben auch so sinnvoll wie möglich. Mit der Natur, mit den anderen Menschen, mit allem, was dazugehört. Damit kann es jedem gut gehen, vielleicht nicht allen so, wie sie, oder da müssen halt manche müssen ein bisschen weniger, dafür viele ein bisschen mehr. So, Ich will ja jetzt auch nicht zu politisch werden. Wenn wir das festgelegt haben, was denn dieses Luxus-Selbstversorgungs-Framework, wie das aussieht, wie alle fair miteinander leben können, dann geht es im Endeffekt dahin zu sagen, und wie kriegen wir das technologisch denn umgesetzt? Und da sind wir bei dem Thema Hightech-Eigenproduktion. Das heißt, wie kriegen wir lokal mit der Hilfe von Technologie genau diese Luxus-Selbstversorgung eben hin, um dadurch uns auch wiederum Zeit zu schaffen, nur noch 3 Tage Lohnarbeit machen zu müssen und 4 Tage Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen. Das heißt, wie kriegen wir diese Zeit hin, um genug zu reflektieren, um genug zu adjustieren, um wirklich da zu landen, dass wir wissen, als Individuen und als Gruppen, was wir wirklich, wirklich wollen. Also im Endeffekt ist es genau dieser Vierklang. Lass uns erstmal ein Ziel definieren, was wir geil finden. Dann lass mal gucken, was geil für uns genau heißt. Dann lass mal gucken, wie Technologie uns den Zustand schneller, besser und effektiver bringen kann und nachhaltiger. Und durch die Zeit, die wir dann gewinnen, reflektieren wir ein bisschen mehr miteinander und aneinander und finden dann heraus, worin wir eigentlich alle gut sind, was wir cool finden und wie wir am meisten Spaß miteinander haben. Um es mal ganz platt runterzubrechen. Das ist es halt, dadurch, dass Bergmann halt Systemiker ist, sagt er halt, ja, das funktioniert nur, wenn man es global macht. Und wenn alle dabei sind. Und das ist, glaube ich, halt das Komplexeste und Komplizierte an seiner Utopie, die halt global ist. Da müssen wir halt irgendwie schauen, wie wir das lokal starten können mal. Also so in Keimzellen oder so. Weil so den einen Hebel wird es, glaube ich, nicht geben. Und auf einmal ist es global umgesetzt.
Ja, ihr bezieht euch ja auch gerne auf den sehr geschätzten Beraterkollegen und Autoren Martin Permantier, der hervorragende Bücher herausgebracht hat. Wie verbindet ihr für euch in der New Work Society diese Ebenen Ich, Wir, Alle? Und was steht dahinter?
Das ist ja eigentlich schon wieder Kims Thema. Eine Definition, Reiter. Aber ich fange mal für mich ganz simpel an. Also, wenn ich das Konstrukt New Work Society sehe und mich als Individuum, dann ist es so, dass ich als Lea sehr selbstständig darin unterwegs bin. Also einmal ich natürlich mit meiner Selbstständigkeit, aber ich auch sehr viel Handlungsfreiheit habe in unserem Unternehmenskonstrukt. Und das ist erstmal für mich so, dass ich sehr viel Autonomie und Selbstbestimmung habe, mir meinen Arbeitsalltag quasi so zu gestalten, wie ich möchte und Themen nachzugehen, auf die ich wirklich Bock habe. Und so leben wir das, dass das Individuum sehr frei ist in seinen Entscheidungen und wenig autoritäre Strukturen hat, die das Ganze irgendwie zusammenhalten. Wir gemeinsam, da sehe ich uns jetzt erstmal als Kernteam, Kim, Carsten und mich, auch wenn wir noch eine Community aus verschiedensten Menschen dazu haben, das ist vielleicht dann das alle. Erstmal im Wir ist es so, dass wir versuchen, das, was wir uns als Purpose gegeben haben, auch sehr stark zu leben. Das heißt, wir versuchen sehr wertschätzend und offen miteinander umzugehen und uns auch immer wieder als Individuen zu sehen und dann ja respektvoll miteinander zu sein. Also so richtig die Gummibärchen-Themen. Aber genau die machen auch so richtig im Miteinander Spaß und motivieren uns, ich immer Höchstleistungen sozusagen zu bringen. Ja, und dann im Alle, das ist bei uns eben auch das große Purpose-Thema. Wir wollen für alle, für die Utopie, für das große Ganze etwas schaffen mit unserem Unternehmen und eben nicht nur für den schnöden Mammon. Deswegen sind wir auch ein gemeinnütziges Unternehmen. Also es geht uns in erster Linie nicht rein um die Gewinnorientierung, sondern auch um die soziale Komponente. Genau, so das ist jetzt sehr anwendungsbezogen an unsere New Work Society. Wenn du das jetzt gerne noch mal ein bisschen abstrakter möchtest, dann gebe ich noch mal weiter an Kim.
Ja, es ist im Endeffekt ist ja Permantier ist ja die Wirkungskreise. Ich, wir alle. Das ist mit der Wirkung ist es wie mit der Kommunikation. Du kannst nicht wirken und du kannst nicht kommunizieren. Die Frage ist halt immer, wo du deine Energien reinsetzt. Und wenn du halt genau wie Lea gesagt hast, dich das kombinierst mit Bergmann, bist du halt automatisch im Autonomie-Thema und in dem Selbstbestimmungsthema drin. Und wenn du dann auf Permantier gehst und das Ganze kombinierst mit New Work, ist es halt ganz schnell, dass wenn du versuchst, nach außen zu wirken, im Sinne von, ich will draußen was verändern, so der klassische Change Manager. Also ihr müsst jetzt alle mal tanzen. So, dann werden wir zur Tanzformation. Selber aber nicht tanzt, dann ist das oft genau das, was wirkliche Veränderung und Transformation eben hemmt, weil man nach außen versucht zu wirken. Wenn du dich aber vorne hinstellst und anfängst zu tanzen, dann fangen andere auch an zu tanzen. Irgendwann. Weil sie sagen, naja, wenn der das macht, dann mache ich halt mit. Ist cool. Habe ich Bock drauf. Ziehe ich an. Und das ist genau das, wo das Spannende ist in der Kombination aus den beiden Theorien. Dass du im Endeffekt, wenn du wirkliche Veränderung willst, für deine Firma, dann musst du damit anfangen. Und dann sind wir halt ganz schnell wieder beim Thema individuelle Resilienz und auch Organisationsresilienz. Weil nur darüber kann das auch geschehen. Wenn du sagst, wenn du nur der Dirigent bist, der keine Ahnung hat, dann hören die irgendwann auf, Musik zu machen. ich versuche jetzt, ich werfe ganz viele Metaphern durcheinander, aber ich hoffe, es wird klar. Also dieses.
Nee, das ist sehr stimmig, gut, um in dem Post-Orchesterbild zu bleiben des Dirigenten.
Ja.
Euer Beitrag trägt ja den Titel New Work, New Culture, Real Impact. Die neue Arbeitswelt braucht Schutzräume. Was genau versteht denn ihr unter Schutzräume? Du hast das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert.
Bunker. Nein, Spaß. Also, um vielleicht das, das Orchesterbeispiel da auch zu nehmen, ich finde, das kann man ganz gut nehmen. Vom Orchester zur Jazz-Kombo. Das heißt, wenn du in einem Raum bist, wo Individualität, wo Adaption und Innovation gewertschätzt wird, getragen wird oder auch mal ein schiefer Ton verziehen wird, dann ist genau das die Wirksamkeit und die Art von New Work Unternehmen oder Schutzräumen, glaube ich, von denen ich zumindest sprechen würde, anstatt zu sagen, ah, da sitzt ein Orchester und da wird richtig schön durchdirigiert und wenn der Marsch, oh, guck mal das Horn, das hat falsch gespielt. Das ist im Endeffekt kein Schutzraum, weil du immer auf Bühnen dich bewegst, sondern wenn du wirklich unterwegs bist in Räumen, wo man miteinander eben Adaption, Improvisation, Innovation wertschätzt und auch eben die damit verbundenen Fehler verzeiht, resilient ist miteinander, das wären, so würde ich zumindest diese Schutzräume definieren.
Krass. Ja, da kann ich eigentlich direkt drauf angreifen, weil es da vielleicht auch direkt die Übersetzung in den Unternehmenskontext ist ja genau der Punkt, warum Unternehmen Schwierigkeiten haben, mit Veränderungen in der aktuellen Phase umzugehen, ist genau das, dass viele Unternehmen so ausgerichtet sind, dass die Menschen nicht als Menschen gesehen werden, als Individuen, die ihren Wirkungsraum haben, sondern als Rollen gesehen werden, die sie ausführen. So, wenn wir jetzt über Schutzräume nachdenken, wo wir sagen, wir schaffen Bereiche, eine Offenheit in Teams, in Organisationen, wo die Menschen Menschen sein können, dann können sie sich mit ihren Gedanken, ihren Ideen, ihren Beobachtungen, zum Beispiel über Marktveränderungen, aktiv einbringen, können das teilen, ohne Angst zu haben, ihren Job zu verlieren oder klein gemacht zu werden oder ähnliches. Das heißt, wir sind überzeugt davon, dass am Ende des Tages, wenn man es schafft, in Organisationen, in Teams, in der Gesellschaft offener zu sein, authentischer miteinander zu reden, dass wir dann als Organisation und als Unternehmen resilienter werden, weil wir die Weisheit, die Perspektive von vielen mit in unsere Entscheidungen mit reinbringen. Und bevor ich an Lea weitergebe, daher auch, weil du kurz das Thema New Culture angeschnitten hast, das Buch heißt ja New Work, New Culture. Über New Culture wird gefühlt nie geredet. Aber da geht es ja genau auch darum zu sagen, okay, welche Kulturveränderungen brauchen wir eigentlich in einer Gesellschaft? Und wir haben gesagt, der erste Schritt, um eine Kulturveränderung hinzubekommen, ist es zu zeigen, wie wertvoll diese Schutzräume sind. Wenn wir in gewissen Rahmen diese Schutzräume bauen, ob das jetzt virtuell ist oder erstmal beim Barcampathon, um damit eine Wirksamkeit einfach zu generieren, um da einfach ein erstes Beispiel zu schaffen.
Ja, ich kann das alles unterschreiben, Carsten. Ich wollte dazu noch ein Take geben, und zwar, was immer wieder bei mir aufstößt, ist aus meinem ersten Arbeitsverhältnis, und es kam danach auch immer noch mal wieder vor, dass Menschen mir gesagt haben, Lea, du musst dir ein dickeres Fell wachsen lassen. Das kam immer mal wieder von verschiedensten Führungspersonen, aber auch KollegInnen, wenn ich zum Beispiel das nicht so gut verknusen konnte, dass ich sehr harsch von Kundinnen und Kunden am Telefon angegangen wurde, teilweise auch beleidigt wurde, oder wenn mein Chef mir irgendwie da die Leviten gelesen hat, und dann habe ich Gefühle gezeigt, und dann wurde immer gerne mal gesagt, ja, du musst dann mal ein dickeres Fell wachsen lassen, das darfst du nicht so an dich ranlassen. Und das ist für mich ein Kern von New Work, psychologischer Sicherheit, wie ich Unternehmenskultur sehe, und zwar, dass das nicht der Weg sein kann, sondern der Weg muss sein, dass Menschen persönliche Grenzen haben dürfen, und diese Grenzen werden nicht von anderen verschoben, sondern andere respektieren und achten die bitte. Und es ist irgendwie nicht der Sinn und Zweck, abzustumpfen in der Arbeitswelt. Das, so war das aber in der Vergangenheit und das ist, glaube ich, in vielen Betrieben auch immer noch so, dass man irgendwann abstumpft. Dann können wir aber keine High-Performer auf lange Sicht sein und resilient und gesund bleiben und so weiter. Das eine funktioniert mit dem anderen aus meiner Sicht nicht. Und für volle Authentizität muss man auch Gefühle zulassen und muss man sich eben zeigen, wie man ist ohne Maske. So, das gehört für mich stark mit dazu.
Ja. Vielleicht ein letzter Gedanke noch. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Work-Life-Balance. Das ist, wir propagieren Schizophrenie. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung gesellschaftlich in der Arbeitswelt, wie auch immer, warum wir auch alle ein bisschen irgendwann Kuckuck und sind und durchdrehen. Wenn man sich überlegt, dass man auf die Arbeit geht und da nur ein Teil seiner selbst sein darf und dann nach Hause geht und dann den anderen Teil auslebt. So, what? Aber ich bin doch immer eigentlich ich. Positivbeispiel zum Beispiel, also einfach für Unternehmen, um zu kapieren, wie geil es sein kann, wenn die Leute halt ganzheitlich da sind. Klassiker, ich habe irgendwann mal eine Marketingagentur bei der Restrukturierung begleitet. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen neue Fotos für die Webseite. Man hat sich irgendeine Fotografin engagiert, hat teure Bilder gemacht und dann kamen die ersten Ergebnisse und dann sagte der eine Mitarbeiter aus dem Social-Media-Team, sagte ja, die hätte ich ja besser hinbekommen. Und der Geschäftsführer dreht sich um und sagt so, wie, das hättest du besser hinbekommen? Na, ich fotografiere in meiner Freizeit doch die ganze Zeit. Also, hätte ich besser hinbekommen. Einfach nur dieses so, ach krass, hätten wir einfach mal unsere Mitarbeitenden gefragt, hätten wir einfach mal zugelassen, dass die sich die dazu äußern, hätten wir mal überlegt, was die alles können und sie auch ganzheitlich sein lassen, dann hätten wir verstanden, dass wir viele der Talente, die wir extern einkaufen müssen, vielleicht alle schon da haben. Und dann kommt eben noch genau dieses Emotionale dazu, so dieses geh leise heulen, geh in den Keller heulen, wo du denkst so, ja, was bringt das denn? Die Zeit, die man dann braucht, um in den Keller zu gehen, die ist doch schon verschwendet. Heul doch lieber am Platz, lass doch lieber sinnvoll miteinander das Ganze machen. Also es gibt einfach keine Argumente für diese Schizophrenie, die immer noch in der klassischen Literatur propagiert wird. Effektiv wäre immer, wenn man vor Ort da ist. Man muss allerdings damit umgehen können. Und da sind wir wieder beim Thema Resilienz.
Ja, ich finde dein Beispiel so schön plakativ, weil ich das genau das Gleiche quasi hatte in der letzten Firma, wo ich als Geschäftsbereichsleiter war. Wir haben ein großes Fotoshooting gemacht für Website, Social Media, genau was du beschrieben hast. Und ich selber hatte einen Entwickler, der sich im Nebenberuf für die lokale Tageszeitung als Fotograf gearbeitet hat. Ja. So, Gott sei Dank habe ich das in einem Mitarbeitergespräch, so Thema Hobbys, Freizeit und so, ja, mal rausgekriegt und habe gesagt, wie würdest du es denn auch machen? Ja, sofort. Der hat halt gestrahlt, ne? Sonst ist er immer hinter seinem Rechner, so klassisch IT-Entwickler. Und da durfte er die ganze Firma präsentieren, dem hat das riesen Spaß gemacht. Und es ist halt die Aktivierung von Ressourcen und Stärken, die man im Unternehmen selbst hat, die, ich bin ja gern dann doch BWLer, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Ne? Also wirklich mal das, was man auch diesen Wert schätzt, den man im Unternehmen hat, an Humankapital. So, ich mach's bewusst mal BWLer-mäßig, weil ihr dürft für die Leidenschaft und den Idealismus hier stehen, dann komme ich als BWLer. Also es hat halt ganz schnell, und der Mitarbeiter ist halt hochglücklich, weil es gesehen wurde und gefragt wurde. Oder wir haben dann so ein Open Friday eingeführt, wo die Leute einfach mal ihre Erfahrungen eingebracht haben. Zum Beispiel, einer hat halt ein Haus gerade gebaut, ihr Haus gebaut. Das ist perfektes Beispiel für Projektmanagement. Wie steuere ich, koordiniere ich Projekte etc.? Und dann braucht man, also holt uns gerne immer als teure Berater rein, das wollen wir natürlich. Und gleichzeitig habt ihr ganz oft gutes Potenzial im Haus schon, was man so aktivieren kann.
Ja. Ganz kurz, und da bist du ja genau beim Luxus-Selbstversorger-Thema von Bergmann. Guckt euch doch erstmal um, was ihr alle selber an Ressourcen habt, bevor ihr euch externe Abhängigkeiten auch kreiert. Natürlich, du kannst es positiv, du kannst es negativ konnotieren und sagen, wir machen es abhängig von anderen. Du kannst es positiv konnotieren, ey, wir haben eigentlich alles in-house, was wir brauchen. Es heißt ja nicht, dass man sagt so, nee, wir machen keine Fotografen, wir machen jetzt nur aus der Hüfte geschossen mit dem alten Nokia 8210 irgendwelche Fotos, sondern man hat ja oft schon das Luxusthema sogar in-house. Und darüber sich mal bewusst zu werden und das aktivieren zu können, das ist halt ein Riesenbaustein.
Und jetzt sind wir nämlich genau bei dem Thema, warum ich ja diesen Titel New Work und Resilienz so gesehen habe und haben wollte. Denn es ist ja, wenn wir uns unabhängig machen von externen Lieferketten, Anbindungen etc., weil ich etwas in-house als Kompetenz habe, dann bin ich ja schon resilienter, unabhängiger, sicherer aufgestellt.
Korrekt. 100%.
Carsten?
Ich wollte nur noch ergänzen, dieses sichtbar machen. Ich glaube, viele Unternehmen verpassen es halt auch, diese Talente und diese Fähigkeiten sichtbar zu machen. Ich glaube, eins, was einen auf LinkedIn immer wieder keine Ahnung, es begleitet mich wahrscheinlich die letzten 4 Jahre immer dieses Talente von Müttern, die 2 Kinder managen mit Kita-Schließzeiten und dann auch noch irgendwie Sportunterricht und so weiter. Glücklicherweise mittlerweile auch immer mehr erziehende Väter, die das auch machen. Und trotzdem ist es ein Skill, den ich super selten irgendwo in einem Unternehmen mal irgendwo sehr plakativ klar gesehen habe, dass es wertgeschätzt wird und danach auch irgendwie genutzt wird, dass die Personen nochmal eine andere Art der Resilienz, eine andere Art des Projektmanagements irgendwie aufgreifen. Da vielleicht auch nochmal ein sehr cooles Beispiel. Ich weiß, es ist ein IT-Unternehmen hier aus Offenbach. Die haben sich das aus dem Silicon Valley abgeguckt. Die haben wie so kleine Aufsteller hinter den Schreibtischen von den Mitarbeitenden stehen. Und da steht dann drauf, Feuerwehrmann beim DRK, keine Ahnung, macht parallel noch irgendwie bei der Obdachlosenspeisung mit, ist Vater von 2 Kindern oder irgendwas. Und schon hast du eine ganz, ganz andere Tiefe über das Fähigkeitsprofil und den Interessen der Menschen. Und das ist, die sichtbar machen, ist, glaube ich, auch noch etwas, was super wertvoll am Ende des Tages in den Unternehmen ist oder für die Unternehmen ist.
Das Spannende, glaube ich, daran ist nur, und da sind wir wieder genau bei Bergmann. Wir haben damals diesen Dude gefragt, ja, wieso hast du denn nicht gesagt, dass du fotografieren kannst? Sagt er, bist du bescheuert? Da muss ich ja meinen kompletten Job machen und noch die Fotos machen. Kannst du komplett haken, dass ich mich ja auch noch meinen Hut in den Ring werfe. Und da sind wir nämlich ganz genau dann bei dem Thema Armut der Begierde. Wenn du keinen erstrebenswerten Zielzustand hast, der heißt, geil, wenn du hier deine Fähigkeiten einbringst, dann gucken wir, dass es dir gut geht, dass in deiner Zeit, die du hier bist, machbar und leistbar ist. Und wenn halt was hinten runterfällt, kriegen wir das irgendwie schon gecovert. Sondern wenn das Zielbild ist, ey, ganz im Ernst, wenn ich mich jetzt hier zusätzlich einbringen soll, heißt das auch zusätzliche Arbeit. Ich krieg nicht mehr Geld, ich krieg nicht mehr Wertschätzung. Das heißt, ich bin einfach an allen Stellen komplett gepiept. Dann, wieso zur Hölle soll ich mich denn hier bewegen? Und das ist das, was wir halt in den meisten Organisationen vorfinden. Es ist ja nicht so, dass da alle nur am Möben rumsitzen, die alle nichts drauf haben, sondern die Leute halten halt bewusst den Mund, weil sie wissen, wenn ich was sage, heißt das, dass ich zusätzlich noch auf die Backen bekomme. Und das ist das, was mich halt immer wieder kirre macht, wo ich sage so, ja, ihr müsst doch nur mal sagen, was ihr wollt. So. Nee, tun sie nicht, weil die Rahmenbedingungen dafür halt oft nicht gegeben sind. Und weil die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass sie Bock drauf haben, das zu tun.
Ich gehe noch mal ganz kurz auf das Beispiel von Carsten ein, weil ich weiß noch, als ich vor 15 Jahren mein MBA gemacht habe, da war einer meiner Dozenten der Vice President von BASF, Dr. Robert Blackburn. Und sein Name klingt so streng, wie er war, nur dass er noch mal strenger war. Das heißt, irgendwie, wenn er Vorlesungen gehalten hat, sich keiner getraut, irgendwie auf Toilette zu gehen. Wir saßen alle 4 Stunden ganz diszipliniert da. Und der hat damals schon gesagt, der war kein New Work-Vorreiter. Und gleichzeitig hatte aber, sind wir bei Wertschöpfung durch Wertschätzung, genau das gesagt. Er hat für seine Projekte immer alleinstehende Mütter in Teilzeit geholt. Und er sagt nicht, weil ich ein großer Menschenfreund bin, sondern weil es die perfekt organisiertesten Mitarbeiterinnen sind. Weil die sind vormittags nur da, dann sind sie den ganzen Nachmittag bei den Kindern und abends setzen sie sich hin und arbeiten ganz fleißig. Und auf die ist immer Verlass. Die sind nämlich so dankbar, dass sie so einen Job gekriegt haben, dass sie ihn auf keinen Fall verlieren möchten. So, und jetzt geht es nicht in dem Fall um die Ausbeutung, aber um das tatsächliche Sehen von Potenzial und Organisationstalent. Und ich weiß auch noch, als meine Frau von 8 Stunden auf 6 Stunden runtergegangen ist, die hat halt in 6 Stunden das gleiche gemacht wie in 8 Stunden vorher, halt hat keine Pausen mehr gemacht. So, das ist nicht das Ziel, darum geht es nicht. Aber es geht darum, zu sehen, welches Potenzial in der individuellen Betrachtung der Persönlichkeiten ist, die wir haben. Und ich gebe immer so gerne ein Beispiel. Ich mache relativ viele Resilienz-Workshops in großen Organisationen. Und dann frage ich eine Person im Publikum, ganz beliebig, wie geht's dir? Und dann die Antwort ganz schnell, gut. Ich sage, nein. Wie geht's dir wirklich? Und dann halte ich 3-4 Sekunden den Blick und die Person weint. Egal, ob das ein 60-jähriger Mann ist, eine 40-jährige Mutter, eine 17-jährige etc. Und dann gucken mich alle an, hat er gesagt, ist der Mentalist, hat er hypnotisiert? Ich sage, nee, ich habe gerade eine Verbindung aufgebaut. Ich habe einfach mal ernsthaftes, glaubhaftes Interesse für 5 Sekunden gezeigt. Sie führen diese Person seit 10 Jahren. Wussten Sie, wie es ihr geht? Nee, warum nicht? Weil sie das nie geschafft haben, weil sie das nie gemacht haben, weil sie es nie sich getraut haben. Und ich glaube, dann sind wir genau bei diesem Thema. Wie schaffen wir es, einen Raum zu bauen, wo sich Mitarbeitende wirklich sicher fühlen können und auch mal verletzlich zeigen können? Und was ich dann zeige, wenn hier jemand die Hosen runterlässt. Ich hatte vor 2 Wochen gerade 2 Vorstandsseminare zum Thema Resilienz. Also Bankenmanager, Vorstände. Ich habe gesagt, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass das ein geschützter Raum ist. So, ich gebe euch die Themen vor und ihr macht einen Stuhlkreis, macht ein Speed-Dating. Da sagen die, ja, Danny, das sind aber schon sehr tiefe persönliche Themen. Ich sage, ja, ihr gestaltet aber, wie tief persönlich ihr die machen wollt. Und wie gegenseitig ihr den anderen vertraut. Ich kann euch nur sagen, in meiner Erfahrung, die ich jetzt da schon mache, es wurde noch nie ausgenutzt. Denn jeder, der in dem Raum was reingebracht hat und erlebt, was hier an Verletzlichkeit erlebt wird, wird geschützt werden von dem anderen. Wenn ich dem anderen mein Lindenblatt zeige oder meine Achillesferse, werden die anderen die beschützen, auch sonst, wenn ihr in Konkurrenz steht. Und das ist, glaube ich, so, was ich so gelernt habe beim Thema Resilienz, wenn plötzlich aus Verletzlichkeit Stärke wird. Denn daraus entsteht dann die Teamresilienz. Ja. Was ist so ein, wir sind ja immer bei Praktikern, das heißt, ich finde es schön und wichtig und gut und richtig, dass wir bei Friedrich Bergmann in der Theorie hier einen fundierten, kenntnisreichen Kim haben, der uns das alles nachbringen kann, und gleichzeitig wissen wir, dass unsere Zuhörerinnen natürlich immer Tools haben wollen. So, also wir kommen ja nicht umhin. Und wie sieht denn euer persönliches Toolkit aus, wenn ihr so ein New Work-Projekt begleitet? Also wo darf man denn anfangen?
Darf ich anfangen? Ich glaube da, weswegen Kim vielleicht so ein bisschen so reagiert, ist es ein bisschen sensibel auf das Thema Tools, Methoden und so weiter sind, weil wir halt einfach predigen am Ende des Tages, das viel mit einem ganzheitlichen Bild damit zu tun hat. Warum sage ich das? Reden wir mal klassisches Beispiel. Ja, cool, wir gestalten unser Office neu. Wir machen unser Office schön. Dann würden wir sagen, okay, aber wenn du dein Office schön machst, hast du mal darüber geredet, wie die Leute arbeiten wollen? Gibt es da auch Ruhezonen? Was für Typen hast du, die dort vor Ort sind? Hast du dann auch mal darüber geredet, wie man vielleicht Teamzusammenkünfte macht? Hast du dir genau überlegt, wo es vielleicht auch ruhige Ecken gibt, um als Team zusammenzuarbeiten? Hat es auch dann was damit zu tun, wie man hybrid vielleicht arbeitet? Hat es dann wieder irgendwelche Effekte auf, wie führe ich mein Team? Und so passieren viele Dinge, die miteinander zusammenhängen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns sehr beschreibt. Wir stellen viele Fragen. Wir stellen sehr, sehr viele Fragen, um den Leuten klarzumachen, ja, du hast gerade ein Problem damit, deine Mitarbeiter sind nicht zufrieden oder sind nicht motiviert. Und wir sagen, okay, ja klar, könntest du jetzt erstmal einfach nur eine Umfrage machen oder könntest ein paar Benefits einführen, aber die Frage ist, was kann alles hinten dran stehen und was bist du auch bereit, alles anzugehen und wo dich auch angreifbar verletzlich zu machen, weil dann kommt es halt auch drauf an, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, Mitarbeitendenzufriedenheit, ist die Führungskraft, sind die Geschäftsführenden bereit, es wirklich so transparent zu spielen, dass am Ende des Tages eine Umfrage dasteht, die sagt, meine Geschäftsführung kommuniziert überhaupt nicht und schafft ein toxisches Umfeld, und das sich dann vorne hinzustellen und zu sagen, ich habe euch gesehen, ich habe euch verstanden und ich möchte mit euch jetzt an Lösungen arbeiten. Und dieses Feld aufzumachen und nicht nur Stück für Stück zu denken, sondern breit zu denken und zu sagen, das hängt alles zusammen, das ist der ganzheitliche Ansatz. Ich glaube, das beschreibt ganz, ganz viel davon, wie wir versuchen, Impulse zu setzen und auch Dinge anzugehen, die mit uns zu tun haben. Aber jetzt gebe ich gerne weiter an Kim oder Lea, die bestimmt auch noch aus ihren Projekten berichten können.
Ich werde gleich an Kim weitergeben. Ich halte es kurz. Für mich ist es so, dass ich Tools wunderbar finde und eine riesige Toolbox habe und immer weiter gerne sammle an Methoden und Workshop-Elementen und so weiter und so fort und Möglichkeiten. Wir aber in unseren Diskussionen immer wieder feststellen, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen platt klingt, für New Work gibt es keine Schablone. Es gibt zugrunde liegende Theorien, wie zum Beispiel auch die von Friedrich Bergmann, und dann gibt es Best Practices und so weiter, aber jedes Unternehmen muss dann wieder für sich individuell gucken, wie weit möchte ich mich in Richtung New Work transformieren? Das geht dann auch um die Branche und die Unternehmensstruktur und so weiter und so fort. Und ich bin ja im Herzen dann auch BWLerin und auch Realistin und bin mittlerweile auch bei der Erkenntnis für mich angekommen, dass es immer Unternehmen geben wird, die sehr klassische Hierarchien verfolgen, zum Beispiel. Auch wenn das für mich nicht meine Art zu arbeiten wäre, dass da irgendwie 5 Stufen über mir kommen und mir weisungsbefugt sind, wird es Konzernstrukturen weiterhin geben, in denen das wahrscheinlich auch in Zukunft so ist. Und es gibt da keine One-Fits-All-Lösung, das ist es. Auch wenn so Ideen wie Holacracy und so weiter dahin gehen, dass man verschiedene Strukturen ausweitet und so weiter, wird es immer noch andere geben. Und das ist auch okay, weil wir dann da wieder zu kommen, dass es verschiedene Unternehmenskulturen gibt und auch Menschen gibt, die zum Beispiel mehr sehr enge Führung brauchen als andere und so weiter und so fort. Deswegen würde ich immer sagen, wir gucken uns, also typisches Beratersprech, Mandatsklärung, wir schauen, wo ist der Horizont, wo wollt ihr hin mit eurem Unternehmen, was könnt ihr euch vorstellen, was sind ganz klare Rahmenbedingungen, die nicht angefasst werden. Was sind Dinge, über die wir sprechen können? Und danach wird das Ganze dann aufgebaut. Aber stopp, ich wollte es an Kim eigentlich geben. Und Kim, nur einmal der Gedanke. Ich fände es schön, wenn du einmal die Vorstellung erklärst von, man kann auch ganz klein anfangen. Das war jetzt ja quasi das große Organisationale. Wir krempeln ja alles um. Du hast aber auch gerne das Beispiel, dass man mit einer Sache anfangen kann und das ein Experiment sein kann im großen Unternehmen.
Ich glaube, und da sind wir wieder beim Thema Resilienz, also andersrum, gäbe es ein Tool, was richtig, richtig geil funktioniert, dann gäbe es ja auch keine anderen mehr, weil dann würden ja alle sagen, ja klar, das Tool ist ja richtig geil, lass mal machen. Warum gibt es denn so viele Ansätze, so viele Theorien, so viele Tools, so viele Methoden? Weil eben nicht alles für jeden funktioniert und auch nicht in jeder Situation. Das heißt, wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe das Tool, das wird alles rausreißen, sage ich, aha, für wen? Wann, in welchem Kontext, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Rahmenbedingungen? Erzähl doch mal. Was das aber im Umkehrschluss bedeutet, heißt einfach nur, das ultimative Tool ist psychologische Sicherheit und Resilienz. Und das sind wir wieder genau bei dem Thema. Wenn du es schaffst, ein Umfeld zu kreieren, wo Menschen haben eben genau diese Tools, die es alles schon gibt. Wir wissen alles. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist einfach nur, wir verpacken es neu, wir schreiben was Neues drauf. Das Thema Resilienz, das haben wir auch nicht erfunden. Und New Work schon gar nicht. Wenn wir es schaffen, eben genau als Organisation diese Räume zu schaffen, wo einfach Menschen Bock haben zu experimentieren, wo sagen, ah ja, frei nach dem Motto, oh, das könnte nach hinten losgehen. Ja, könnte aber auch nach vorne losgehen. Das ist genau das, was du eigentlich als Unternehmer erreichen willst. Aber da sind wir bei einem ganz speziellen Knackpunkt. Ich mache keine New Work-Projekte mehr. Werde ich nie wieder machen. Warum? Weil New Work immer bei einer Person anfängt. Vielleicht bei zwei. Und das sind meistens diejenigen, die in einer klassischen Hierarchie oder in einer Gesellschaftsform die Geschäftsführung oder die Inhaberschaft innehaben. Das sind diejenigen, die diesen Rahmen maximal setzen können. Wenn die darauf keinen Bock haben und in sich nicht resilient genug sind zu sagen, naja, ich halte auch mal ein paar Verluste aus, ich halte auch mal ein paar Kündigungen aus, ich halte auch mal eine Krise aus. Wenn es bei denen nicht anfängt, vergiss es. Und nochmal, das hört sich jetzt sehr schwarz und weiß an. Und wer mich aus der Vergangenheit kennt, ah, da kommt der Kim, Mr. Schwarz und Weiß. Nee, oder Mr. 0 und 1, nennen wir es mal lieber so. Mittlerweile, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass du als Unternehmen zukunftsfähig bist und in der Zukunft noch erfolgreich bist? Und wenn du es schaffst, Umfelder zu schaffen, wo Menschen Bock haben zu experimentieren, am Arbeitsplatz heulen und dafür nicht geblamed, sondern gefeiert oder umarmt werden, wenn du solche Umfelder schaffst, ist die Wahrscheinlichkeit immens höher, dass du nachhaltig erfolgreich bist und zukunftsfähig bist als Unternehmen.
Ja, ich würde da gerne reingehen, weil ich teile das ja. Ich fand ja schön, dass ihr genau mit diesem utopischen Bild angefangen habt. Darum wollte ich euch auch unbedingt hier haben. Und das heißt, wir haben einmal diese Idealistenbrille auf, die total wichtig ist, um das Ziel zu verstehen. Und gleichzeitig bin ja vor allem in sehr konservativen Branchen unterwegs. Das heißt Pharma, Bankenwesen und Militär. Das heißt, so ein bisschen das andere Ende von New Work und gleichzeitig hast du da halt eine maximale Hebelwirkung, weil du halt mit ganz vielen einfachen Maßnahmen schon anfangen kannst. Na, also ich nehme mal das Beispiel über Militär, dadurch, dass ich ja selber Ex-Militär bin und Reserveoffizier, verstehe ich ja das System. Ich sage, hey, wenn ihr auf dem Truppenübungsplatz seid, natürlich bringt ihr die Menschen an ihre maximalen Belastungsgrenzen, weil dafür sind wir da. Und dann muss der jetzt auch gerade nicht wen aus der Kita abholen. So, weil dafür sind wir jetzt auf einem Truppenübungsplatz. Aber wenn wir im alltäglichen Dienst sind, wenn wir in der Kaserne sind, dann muss man nicht bis 16.30 Uhr unbedingt durchziehen, wenn er um 15 Uhr sein Kind aus der Kita abholen will und wir ihm in diesem Moment, in diesem Spielraum einfach Flexibilität zeigen können. Und das Gleiche in Pharma, gibt es halt Vorgaben von SOP, Compliance etc. und Audits. Na, es gibt Vorgaben und gleichzeitig gibt es in dem zwischenmenschlichen Zusammenspiel so viele Möglichkeiten der zwischenmenschlichen Begegnung und der Kompromisse und der Alternativen und der Zwischenlösung, wo man wirklich kauen kann, naja, kann sie jetzt nicht das Kind von der Kita abholen, kann sie nicht jetzt mal Homeoffice machen, kann. Und das in der individuellen Betrachtung, weil das ist lebensphasenabhängig halt wirklich relevant, wer wann welche Bedürfnisse hat. Die 21-jährige Lea, die Gas geben will, die möchte nicht um 15 Uhr nach Hause, die möchte bis 21 Uhr ihr Projekt managen, weil sie rocken will und die schon geilste sein will am Ende der Wochen, weil sie was erreichen will für sich. Das ist für die 37-jährige dreifache alleinerziehende Mutter halt nicht möglich mehr. Und das wäre es auch vor 20 Jahren gewesen. Und das ist diese Mensch-im-Fokus-Betrachtung, die wir machen dürfen, menschenzentriert, menschenorientiert. Und da haben wir halt extreme Hebelwirkung. Und damit, um dann wieder BWLerisch zu werden, dann auch Mitarbeiterbindung. Und wir können nicht sagen, wir kriegen keine Mitarbeiter. Ja, wenn wir uns nicht auf die fokussieren, dann funktioniert es halt nicht. So, Kim.
Und ich fand es total spannend, was du gesagt hattest und daraus direkt anschließen, wie können wir denn klein anfangen oder wie können wir denn anfangen? Du sagst ja, der Obstkorb und der Kicker ist es nicht. Mittlerweile bin ich auch dahin zu sagen, du kannst auch mit dem Obstkorb und mit dem Kicker anfangen. Das Entscheidende ist nur, überleg mal, was daraus werden kann. Wenn du als Geschäftsführung sagst, wir stellen jetzt einen Kicker ins Unternehmen. Okay, wann sollen die denn da dran spielen? Während der Arbeitszeit? Müssen die sich dann ausstechen? Oder müssen die das nur nach Feierabend machen? Wer will denn da länger als Feierabend bleiben? Und das Spannende bei sowas ist immer, auf die Konsequenzen und die Auswirkungen von solchen Veränderungen zu gucken, um daraus dann eben auch Findings abzuleiten. Wenn jemand einen Kickertisch hinstellt, ist es für mich ein perfektes Beispiel, um mit dem Thema New Work anzufangen. Wenn du halt verstehst, was das für Auswirkungen hat und was die Konsequenzen bedeuten können. Wenn da niemand ist, dann heißt das nicht, dass der Kicker scheiße ist, sondern vielleicht einfach mal fragen, wieso spielt denn nicht am Kicker? Naja, da muss ich mich ja ausstechen. Aha, das heißt, ihr habt das Gefühl, dass ihr in eurer Arbeitszeit so eingeschränkt seid, dass ihr noch nicht mal das und das machen könnt. Das sind die Punkte, wie man an sowas rangehen sollte. Nicht mit, oh geil, jetzt machen wir wieder dickes, fettes Büro und Schreibtisch hoch und runter und Hängematte und Bällebad. Ja, ist geil, aber auch das, was willst du damit erreichen? Was soll denn Sinn und Zweck von der Ganze sein? Und dann sind wir wieder genau bei dem, was du gesagt hast, Danny, nämlich, wenn du halt hier nur 50 ITlerInnen hast, die am liebsten zu Hause vor ihrem Bildschirm sitzen, wieso brauchst du denn überhaupt ein Büro? Ja, dann mach doch lieber einen geilen Eventspace, den du vielleicht auch vermieten kannst und treff dich halt irgendwie einmal im Jahr oder zweimal im Jahr zur dicken, fetten LAN-Party mit Red Bull für lau. Okay, wir sind jetzt sehr klischee-mäßig unterwegs. Aber
sehr zutreffend. Ich habe solche Teams ja viel begleitet.
Dann nimm das Bürobudget und steck's in Party oder in Home Delivery von Red Bull. Weißt du? Also, das...
Ich finde das Beispiel gerade so zutreffend, passend, wichtig und trotzdem aber ruhig in, bewusst ein bisschen in die Klischeekiste, um mal so Lösungen zu sehen. Also ich war jetzt gerade am Wochenende auf einer Spielemesse hier in Würzburg, ja, so also Brettspielmesse. So. Und es war halt das typische Klischee, ich war mit meiner Tochter da, um das anzugucken, aber das Klischee war halt ich, ne? Wäre ich nicht bei der Bundeswehr oder in konservativen Branchen, hätte ich ja auch lange Haare. Aber es war der typische Metaller mit einem Wacken-Shirt, einem Bier, daneben die Monster-Energy-Büchse und unterschiedliche Brettspiele. Und dann habe ich noch einen, dann bin ich zu so Warhammer-Malen gegangen, diese kleinen Figuren aus Tabletop-Spielen, setze mich da hin und wer ist es? Jemand aus meinem Mittelalter-Schaukampfverein von früher, den ich noch kannte. Das heißt, er war eine Kopie von mir quasi oder ich war eine Kopie von ihm. Das ist Klischee und das sind aber die Leute, die ich auch bei den IT-Lern dann habe, die sich halt, die möchten ja nicht in den Klettergarten, ne? Dann, also ich nehme das Klischee jetzt, vielleicht wollen die auch in den Klettergarten, aber ja, wenn die gerne alle Brettspiele spielen wollen oder Werwolf, und das habe ich schon bei ganz vielen ITler erlebt, wir treffen uns im Großraum und spielen Werwolf, also dieses Interaktionsspiel. So, und das verbindet aber, und das ist ja, was wir schaffen wollen, Räume, in denen Menschen in Verbindung gehen. Und das kann der gemeinsame Kochkurs sein, das kann das Rudern, das kann der Klettergarten sein, aber schaut doch bitte auf die Menschen, was die bewegt, was die mögen. Und das ist, glaube ich, das, diese Haltung, weil aus den Haltungen kommen wir dann wirklich zu den Tools. Wenn ich die Haltung habe, was kann ich meinen Mitarbeitern Gutes tun, was verbindet die, dann kann ich das Event schaffen, das Tool nutzen, etc.
Das ultimative Tool, Empathie. Und allen explodiert das Gehirn. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt keine Empathietraining. Damit würde ich anfangen. Für sich, aber nur auf Geschäftsführungsebene erstmal. Weil das ist der Trickle-Down-Effekt. Wenn du Empathie lernst, dann lernst du sie halt erstmal für dich selbst und dann für andere. Und das ist halt immer wieder der Knackpunkt. Und Danny, der Klassiker, ja, jetzt gehen wir mal alle in den Klettergarten, dann holen wir die mal hinter ihren Bildschirm vor. So, ja, die haben da aber keinen Bock drauf. Frag sie doch einfach, worauf sie Bock haben.
Schön, dass er jetzt durchgeschwitzt, panisch dasteht, Angst, weil er Höhenangst hat, ne? Also und ja, Angst vor Seilen hat und mit seinem Übergewicht auch sich nicht wohlfühlt da oben.
Ja, 100%.
Ja. Ja, dazu ein Klassiker, was ich gerne in Workshops mit Führungspersonen oder GeschäftsführerInnen so als Frage stelle, die ja irgendwie so einfach ist, aber wo dann viel bei rumkommt, ist, was ist dein Menschenbild? Wie sprichst du und wie siehst du deine Mitarbeitenden? Sind das für dich irgendwie die Wölfe im Schafspelz, die fleißigen Bienen, die blutsaugenden Vampire? Kann man auch sehr schön irgendwie mit Darstellungen arbeiten, weil das ist das, was ich erlebe, dass viele über ihre Mitarbeiterschaft wirklich schlecht sprechen. Und über viele dann, die sind ja faul und die sind ja, also die stechen mir ja quasi ständig ein Messer in den Rücken. Und das ist das Erste, wo du anfangen musst. Also wenn du da, also Richtung Empathie, wenn du da keine Verbindung aufbauen kannst, weil eigentlich eine riesengroße Distanz und Vorurteile dazwischen herrschen. Und Vorurteile haben wir alle, wissen wir. Aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass irgendwas besser wird, wenn ich die Menschen grundsätzlich schon so tief in Schubladen gesteckt habe. Also da würde ich dann immer anfangen und einfach gucken, wo kommt das denn bei mir her? Erstmal identifizieren, warum glaube ich denn, die sind so furchtbar schlecht. Carsten.
Weil Danny vorhin nach Tools gefragt hat, ist mir jetzt gerade, als du das gesagt hast, wer sind denn die Menschen, was eingefallen, ein sehr cooles Tool, was ich kennengelernt habe über Happy People heißen die. Und zwar nennt sich das der psychologische Vertrag. Die Idee dahinter ist, du hast mit deinem Arbeitnehmer, also ein Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben einen normalen Arbeitsvertrag, da stehen ein paar Rahmenbedingungen drin, aber trotzdem kommt der Arbeitgeber natürlich auch mit Erwartungen gegenüber dem Arbeitnehmer zu dieser Unterschrift und genauso gut auch andersrum. Und das findet sich am Ende des Tages in einem psychologischen Vertrag, dass man sagt, ey, ich erwarte, dass du vielleicht flexibel reagierst, wenn mein Kind krank ist. Ich erwarte, dass du mir klar immer wieder sagst, was der Sinn dahinter ist, hinter meiner Rolle. Und der Arbeitgeber sagt, ja, ich erwarte von dir aber auch, dass du neugierig bist und dich einbringst mit neuen Ideen. Und das Ganze in einem wirklichen Vertrag festzuhalten, den man immer wieder sich vor Augen führt, hilft auch ungemein, den Menschen einfach zu sehen. Weil dann siehst du die Person, wie du es vorhin gesagt hast, Danny, die Lea, die Vollgas geben will bis 21 Uhr, weil sie richtig Bock hat, die Projekte runterzureißen. Die dann aber auch die Erwartung hat, ich möchte Teamlead werden innerhalb von 1-2 Jahren. Und die andere Person, ich nehme jetzt einfach mal Kim, der sagt, du, ich reiß hier richtig was ab, wenn es sein muss, auch mal zu komischen Uhrzeiten, aber ich arbeite hier 6 Stunden am Tag und wenn mein Kind ruft, dann muss ich zu meinem Kind, weil meine Frau leider anderweitig eingebunden ist. Das heißt, du musst mir die maximale Flexibilität bekommen und du kriegst von mir im Durchschnitt 6 Stunden volle Kim-Power. Und dann hat man eine Klarheit, dann hast du unterschiedliche Personen, aber du weißt genau, wie du mit deinen Mitarbeitenden umgehen kannst. Und ich finde dieses Tool super spannend und interessant, weil dadurch erkennst du auch die Individualität deiner Mitarbeitenden.
Da, ja, verstehe ich total. Und da, wenn aber von Verträgen und Erwartungen gesprochen wird, muss ich immer an, ich weiß nicht, welcher von den großkopferten Politikern das irgendwann mal gesagt hat, schließe nur Verträge mit Menschen, denen du vertraust. Also ein Vertrag ist ja im Endeffekt eine Geschichte, die man sich gegenseitig erzählt, so nach dem Motto, also wenn du das machst, dann mache ich das. Und wenn du das nicht machst, dann machst du das nicht. Ich verstehe den Sinn und Zweck, aber Erwartungen, da steckt das Wort warten drin, kannst du lange drauf warten. Und im Vertrag heißt, wir vertragen uns. Also das heißt, im Endeffekt geht es ja auch da wieder nur darum, dass wir als Gruppe gut miteinander sind. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen Beziehungsregeln. Und vielleicht auch da zu sagen, nur weil in dem Vertrag drinsteht, ich will maximale Flexibilität und dafür aber das haben, kann sich das trotzdem innerhalb von Tagen wieder ändern. Und ich glaube, da sind wir immer wieder an einem Knackpunkt, dass das auch so, Thema Resilienz, so resilient dann auch wieder gestaltet werden muss, wo es dann heißt, ja, nee, also das ist jetzt, heute gilt es nicht mehr für mich, dafür gilt das jetzt was anderes. Das heißt, auch da muss man immer wieder aufpassen, solche Verträge sind, glaube ich, dann immer Momentaufnahmen, die auch für eine gewisse Zeit funktionieren können. Aber eben nicht für immer, weil wir ja auch nicht linear sind, sondern wir sind ja sehr flexibel auch bei uns. Ein spannendes und interessantes Modell habe ich da tatsächlich mal bei einer der großen Big Four gesehen, die aber ja so ein bisschen da
also Unternehmensberatung.
Richtig, die viel mit IT zu tun haben und mit dem ersten Buchstaben des Alphabets anfangen, mehr sage ich nicht. Und die hatten in ihrem Intranet, konntest du dir... Was? Habe ich nicht gehört.
Ich hab nur.
Ja, laut gedacht.
Avatar.
Die hatten in ihrem Intranet die Möglichkeit, jeder Mitarbeitende konnte im Intranet das Gehalt selber bestimmen und die Arbeitszeit. Zu jeder Zeit. Du konntest sagen, ich möchte 40 Tage Urlaub haben. Das heißt, du kriegst dann weniger Gehalt. Oder ich wollte das machen, so machen, ich will mehr Gehalt haben.
Also war das abhängig, das heißt, wenn ein Regler runterschiebst, geht der andere automatisch hoch und umgekehrt. Genau,
exakt.
Ah, cool.
Das heißt, du konntest auch von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt halbtags oder ich will jetzt mal ein halbes Jahr raus sein oder, aber dann hat sich das halt alles miteinander angepasst. Und Carsten, das war keine Kritik an dem Tool per se, sondern wenn du sowas nimmst und als so Kalkulator, wie nennen wir das denn hier, so Dingsbums?
Das ist schon Kalkulator, nicht verkehrt. Arbeitszeit,
ja.
Urlaubs, Kalkulator.
Auch, ja, ist auch das Thema Flexibilität oder sowas. Wenn du diese Komponenten miteinander und wie sie sich auch bedingen, das ist immer das, wie wir unsere Kinder erziehen. Du musst nichts außer sterben und Konsequenzen tragen. Das heißt, dieses, ja, du musst jetzt aber 40 Stunden da sein. Nee, muss ich nicht. Aber wenn ich weniger da bin, hat das halt eine Konsequenz. Und ich glaube, wenn das in einer Beziehung, ob das eine Arbeitsbeziehung oder eine Liebesbeziehung, auch die Beziehung mit dir selbst ist, wenn ich jetzt die Nacht durchmache, hat das für mich eine Konsequenz. Wenn du bereit bist, die Konsequenzen zu tragen und du auch die Möglichkeit hast, diese Konsequenzen zu sehen und bewusst zu handeln, obergeil, Jackpot. Und wenn man sowas bei Unternehmen schafft als Tool, es ist halt saukomplex und kompliziert, deswegen macht's halt keiner, weil du diese Abhängigkeiten halt auch nicht alle immer erfassen kannst, sondern die sich halt wieder ergeben. Da musst du halt experimentieren. Von daher ist dieses, ja, wir kommen immer wieder zur Resilienz, Danny. Da hast du ja einfach ein knaller Thema gezogen. Ist einfach so. Ne? Also,
Augen auf bei der Titelwahl. wir sind schon weit fortgeschritten mit der Zeit und so wie es ist, wenn wir uns treffen, wir können ewig noch sprechen und wir werden es demnächst auch machen. Demnächst ist nämlich auch die Buch-Release-Party, nämlich am 4.10. in Würzburg in der TMA Kampfkunstschule. Da geht es nämlich auch um inneren Frieden finden und sportliche Aktivität. Und da werdet ihr auch einen Beitrag zu leisten. Also wer am 4.10. gerne bei sein möchte, kostenfreie Veranstaltungen, gerne vorbeikommen. Aber wenn ihr jetzt noch einen Impuls da lassen könnt und wollt für die Zuhörerinnen, was ist noch so ein Ding, wo ihr sagt, ey, wenn wir schon mal hier sind im Paperwings Podcast, dann möchte ich das auf jeden Fall gesagt haben.
Seid mutig, seid menschlich, seid Macherin. Alles andere wird es ja geben.
Da schließe ich mich einfach an.
Ich ergänze noch, vernetzt euch. Es gibt viele andere Menschen da draußen, die sehr ähnlich denken, auch was verändern wollen. Versucht es nicht alleine. Quatscht einfach Personen an. Und wenn es wir vier sind, weil mit der Verbindung, da merkt ihr, ihr kriegt Inspiration, Gedanken, Ideen, Dinge umzusetzen oder zumindest einen Ort, wo ihr euch selber einbringen könnt, auch wenn ihr selber nicht die Ideen haben müsst. Wir haben auch einen Kim, der ganz viele Ideen hat und wir helfen ihm bei der Umsetzung. Also deswegen ja, einfach vernetzen.
So, einfach vernetzen. Mit dem Schlusswort enden wir. Liebe Lea, lieber Carsten, lieber Kim, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart. Vielen Dank, dass ihr über New Impact oder New Work, New Culture, Real Impact gesprochen habt. Resilienz und New Work braucht Schutzräume. Vielen Dank, dass ihr Gast im Paperwings Podcast wart.
Vielen lieben Dank.
Danke, danke.
Danke, dass wir da waren.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.